Information, Diskussion und Wissen. Willkommen zu Gegenpol, dem Magazin der Vielfalt Mediathek.
Ja, da sind wir auch wieder. Ich begrüße euch, heute etwas erkältet und angeschlagen, zur nunmehr dritten Folge von Gegenpol. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute befassen wir uns mit dem Thema Flucht und Asyl, das euch wahrscheinlich auch in den letzten Monaten begleitet hat und um das immer kontroverser und vor allem auch immer schriller gestritten wird. Für Fakten und vor allem Schicksale bleibt da immer weniger Zeit. Daher wollen wir in der Sendung einen Gegenpol setzen zur vorherrschenden Panikmache und katastrophenbeschwörenden Stimmung und die Menschen, die vor Krieg, Zerstörung und Hunger fliehen, in den Mittelpunkt unseres Gesprächs stellen. Dabei befassen wir uns mit einer ganz bestimmten Gruppe von Geflüchteten, nämlich den sogenannten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, kurz UMF, und ihrer Situation in Deutschland. Auch diesmal haben wir eine versierte Expertin uns ins Studio eingeladen, die uns kompetent zu unseren Fragen Auskunft erteilen wird. Ich freue mich, Frau Dr. Sibeide Duya zu begrüßen. Schön, dass Sie es geschafft haben. Ich freue mich, dass Sie hier sind.
Dankeschön, ich freue mich auch.
Sie beraten und begleiten unbegleitete minderjährige Flüchtlinge beim Arbeitskreis zur Beratung und Unterstützung von Flüchtlingen, kurz AK Asyl in Bielefeld. Frau Duya, vielleicht können Sie zu Beginn unseres Gesprächs kurz Ihre konkrete Arbeit vorstellen und vielleicht auch etwas darüber erzählen, ob sich Ihre Arbeit in dem letzten Jahr, diesem Jahr, verändert hat und wie das genau ausschaut.
Ja, ich mache seit etwa 3 Jahren für den AK Asyl e.V. in Bielefeld die Beratung und Unterstützung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Bielefeld und für die umliegenden Kreise, weil dort keine entsprechenden Beratungsstrukturen vorhanden sind. Was jetzt vor etwa 2 Wochen sich verändert hat bezüglich der Situation, ist die, dass dadurch, dass die Anzahl auch der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge deutlich gestiegen ist im Vergleich zum letzten Jahr. Also letztes Jahr waren in Bielefeld etwa 170 in Obhutnahmen durch das Jugendamt und dieses Jahr waren bereits im August schon über 270. Und dadurch ist meine bisherige Beratungsform komplett zusammengebrochen, weil ich die einfach nicht mehr aufrechterhalten konnte in der Form, in der ich sie angeboten habe und musste dann kurzfristig mein Beratungsangebot anderweitig konzipieren. Und in der Form biete ich das im Moment an, hoffe, dass das nur eine vorübergehende Lösung ist, weil die vorige Beratungsform ist eigentlich die optimale Beratungsform, eine, die an die speziellen Bedürfnisse der UMF angepasste Beratung.
Wie sieht das konkret aus, das Konzept?
Also das bisherige Konzept war so, dass im Grunde fast jeder der UMF, der in Bielefeld in Obhut genommen worden ist und in den Clearing-Einrichtungen untergebracht worden ist, dann im Rahmen des sogenannten Clearing-Verfahrens zu mir, zu einem S-Termin gekommen sind. Im Rahmen dessen habe ich mit ihnen ganz intensiv mittels von Sprachmittlern ihre persönlichen Fluchtgründe, Fluchtweg und weitere Aspekte aufgearbeitet und diese gleichzeitig verschriftlicht. Und im Anschluss an dem Gespräch habe ich dann daraus einen Bericht erstellt und auf der Grundlage der von dem UMF gemachten Angaben, insbesondere bezüglich der Fluchtgründe, habe ich dann auch eine rechtliche Empfehlung dahingehend gemacht, welcher aufenthaltsrechtliche oder asylrechtliche Antrag im konkreten Einzelfall gestellt werden sollte und welche darüber hinausgehende Aspekte dabei zu berücksichtigen sind. Diesen Bericht mit der Empfehlung habe ich dann anschließend für den UMF an die jeweilige Clearing-Einrichtung, natürlich mit ihrem Einverständnis, für sie dahin geschickt und diese haben dann die Bezugsbetreuer, haben für sie dann die weiteren Schritte in die Wege eingeleitet. Das hieß dann konkret, dass für sie ein Beratungshilfeschein eingeholt worden ist. Durch sie, wenn sie bereits 16, 17 waren, konnten sie das selber machen. Ansonsten der Vormund, wenn bereits ein Vormund bestellt worden war. Und dann mit Beratungshilfeschein gingen sie zu Rechtsanwälten. die auf dem Gebiet bei uns tätig sind. Und die Rechtsanwälte haben dann auch mit dem Einverständnis des UMF auch den Bericht und die Empfehlung von mir bekommen und haben auf der Grundlage dessen den entsprechenden Antrag für sie gestellt. Also es war dann immer entweder ein Asylantrag oder ein Antrag auf Abschiebeverbote bei der zuständigen Ausländerbehörde. Und so lief das aufenthaltsasylrechtliche Verfahren zumindest.
Mhm. Und momentan ist das eher Ad-hoc-Verfahren dann oder wie kann man sich das jetzt vorstellen?
Also, momentan ist es dann so, dass ich die für die Beurteilung oder Klärung der Aufenthalts- bzw. asylrechtlichen Frage erforderlichen Aspekte, Angaben von den Clearing-Einrichtungen für die UMF zugeschickt bekommen muss und ich nicht selber mehr diese mit ihnen aufarbeite. Ja. Und ich dann auf der Grundlage dessen nur noch eine rechtliche Empfehlung mache und sie dann dabei weiter beratend begleite. Und dann später sollte in dem Einzelfall ein Asylantrag gestellt worden sein, sie auch dann auf ihre Anhörung beim Bundesamt vorbereite und dann auch im Klageverfahren gegebenenfalls weiter begleite.
Können Sie denn was dazu sagen, wie viele unbegleitete Flüchtlinge oder Geflüchtete am Anfang Deutschland und ihre Aufnahme erleben? Kann man was dazu sagen? Können Sie dazu einen Querschnitt oder so etwas vielleicht?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also es hängt, pauschal kann man es nicht sagen, weil es hängt von verschiedenen Faktoren ab. Davon erstmal, aus welchem Herkunftsland sie kommen und welche Erlebnisse sie mit sich bringen. Und dann, wo sie, in welchem Bundesland und in welcher Kommune sie untergebracht werden. Weil diese bundesweit leider sehr unterschiedlich sind. Und dadurch kann es sein, dass einer der UMF Glück hat, in Bielefeld landet, wo die Strukturen für die UMF besser sind einfach, als in einer anderen Kommune, die überhaupt nicht entsprechende so kind- und jugendgerechte, auf UMF spezialisierte Strukturen und Angebote haben.
Um das nochmal besser einordnen zu können, ist denn die große Mehrheit der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge von sich aus alleine geflüchtet oder haben viele dann auch ihre Familien verloren auf der Flucht?
Die große Mehrheit, kann ich von meiner Erfahrung nach sagen, haben alleine verlassen ihr Heimatland. Einige von ihnen sind natürlich im Familienverbund unterwegs gewesen und sind dann auf dem Fluchtweg vom Rest der Familie getrennt worden und wissen dann nach ihrer Einreise nach Deutschland entweder die ganze Zeit nicht, wo der Rest der Familie geblieben ist, was mit ihnen passiert ist. Manche finden es später heraus, weil die dann auch nachreisen irgendwann und der Kontakt wiederhergestellt werden kann. Das ist dann natürlich sehr wünschenswert, weil die UMF dann weiter natürlich drunter leiden und die ganze Zeit nur in Sorge und Angst leben um den Verbleib der übrigen Familienangehörige. Genau, aber bei einigen, die dann, bei den meisten, die alleine reisen, ist es dann auch immer so, dass sie oft sich auch Gruppen anschließen. Also anderen Flüchtlingen, oft sind es andere Flüchtlinge, Erwachsene meistens auch, die auch aus dem eigenen Herkunftsland mitflüchten sozusagen, damit sie nicht ganz allein und nicht völlig schutzlos dann dastehen.
Wie alt gibt es einen Durchschnitt, so ein minderjähriger Flüchtling dann ist?
Also die meisten UMF, die in Deutschland ankommen, sind, ich sag mal so 60-70% eher 16 und 17 Jahre alt. Die übrigen 14-15 und ein geringer Anteil von denen eben unter 14 Jahre alt.
Wie müssen wir uns so eine Flucht vorstellen?
Also die Fluchtrouten sind unterschiedlich, je nachdem aus welchen Herkunftsländern sie kommen. Also Beispiel Syrien oder Irak, die versuchen über die Grenze Türkei zu kommen und aus der Türkei dann meistens über das Mittelmeer oder Gewässer entweder nach Griechenland zu gelangen oder über dem Landweg über die bulgarische Grenze. In Bulgarien werden sie oft festgenommen und von der Polizei misshandelt auch. Ich habe da auch ganz schlimme Fälle und so, die man gar nicht erzählen kann. So schlimm sind die. Dann sind sie längere Zeit auch im geschlossenen Lagern oder abschiebehaft teilweise. Und dann müssen gezwungenerweise dort Fingerabdrücke geben. Und irgendwann können sie dann das Lager verlassen, beziehungsweise verlassen es, weil viele der UMF, eigentlich alle, keiner von ihnen will in Bulgarien bleiben. Insbesondere nicht, wenn man dort misshandelt worden ist und dort auch schlimme Erlebnisse gemacht hat. Und einige von ihnen auch weiter wandern wollen, weil sie auch woanders Verwandte, Freunde haben als in Bulgarien. Und dann versuchen sie weiter natürlich von Bulgarien weiter zu reisen und über Serbien und Österreich und so und bis nach Deutschland. Das ist so eigentlich die eine Route und die anderen eben von der Türkei nach Griechenland und von Griechenland dann weiter Serbien, Ungarn und Österreich und so. Und die anderen, die aus den afrikanischen Ländern kommen, bei denen ist es doppelt so schwer. Also zum Beispiel die aus Somalia kommen oder Eritrea, Äthiopien und so. Die müssen durch die Sahara erstmal. Das ist die eine sehr schlimme Hürde, wo sie in Pickups einfach zusammengefecht werden oder so andere größere Autos. Und oft ohne ausreichend Wasser und Nahrung unterwegs sind. Und unterwegs fallen auch Menschen dann vom Auto runter und die werden liegen gelassen von Fluchthelfern und sterben dann dort. Und das kriegen die UMF auch mit. Also ich habe auch Klienten, also UMF, die das erlebt haben und so, dass da welche gestorben sind und selber natürlich Todesängste erlebt haben. Und nicht glauben konnten, dass sie dann diesen Weg geschafft haben. Und wenn sie das geschafft haben, denken sie eigentlich, es kann nicht schlimmer werden. Aber dann kommen sie in Libyen an und in Libyen ist es tatsächlich dann noch eine Stufe härter. Und insbesondere die Schwarzafrikaner werden dort richtig gejagt. Weil sie und werden teilweise eingesetzt in so bewaffnete Einsätze, wo sie gegen IS oder so kämpfen sollen oder in anderen bewaffneten Auseinandersetzungen. Und von den Fluchthelfern werden sie in so riesen Hallen mit teilweise 700 Flüchtlingen oder so zusammengefecht, wo sie ihre Notdurft nicht verrichten können, einfach so. Und teilweise viele von ihnen misshandelt werden, die bekommen kein Essen und die kommen da aber nicht raus, solange sie kein Geld gezahlt haben für die Überfahrt nach Europa, also nach Italien. Und irgendwann schaffen dann einige, dass sie das Geld von Verwandten zugeschickt bekommen oder anderweitig durch Arbeit, Zwangsarbeit sozusagen für die Fluchthelfer, um dann die Flucht zu finanzieren. Und können dann in eines der gefährlichen Schlauchboote einsteigen, die dann überfüllt sind und unterwegs dann auch sterben teilweise und dann auch die Boote kentern. Und auch da habe ich eben UMF, die das miterlebt haben, dass welche ertrunken sind auf dem Mittelmeer und selber dann überlebt haben. Und manche werden dann von den Seeschiffen und so gerettet. Dann kommen sie eben meistens in Italien an. Und von Italien aus setzen sie ihre Route fort, soweit es möglich ist, und versuchen dann weiter in die nördlichen europäischen Länder, unter anderem Deutschland, zu gelangen.
Sie haben ja jetzt schon gerade von den unmenschlichen Bedingungen erzählt. Was sind das denn für Traumata, kann man das eingrenzen, die bei Ihnen sozusagen in der Sprechstunde dann kommen, und inwiefern können Sie darauf reagieren und inwiefern kann denn das, das System, das gesellschaftliche System, wie reagiert das denn in Deutschland auf traumatisierte UMFs?
das System ist gerade am Anfang, wo es wichtig ist, wenn sie ankommen, leider nicht so vorbereitet darauf, weil im Vordergrund steht erstmal, dass das Verwaltungsverfahren durchgesetzt wird. Also es ist völlig mit bürokratischen und formalistischen Aspekten überfüllt, sodass das Kindeswohl eigentlich so in den Hintergrund gedrängt wird. Und dadurch, dass wird den UMF nicht so die Möglichkeit gegeben, dass sie wirklich auch mal wenigstens so die ersten ein, zwei Wochen so mal erstmal ankommen, zur Ruhe kommen, sich erholen können, ohne irgendwie dauernd, dass sie dahin geschickt werden, dahin gehen müssen, da ein Gespräch führen müssen. Und dann auch mit der Unkenntnis, dass gegebenenfalls der UMF traumatisiert ist und dass man vielleicht aufpassen muss, ob man gerade jetzt der richtige Zeitpunkt ist, den UMF auch über die Fluchtgründe und den Fluchtweg zu befragen. Und das macht aber das Jugendamt gleich bei dem Erstkontakt schon. Und dann kommt es oft auch zu Retraumatisierung und so. Und es gibt aber in der Anfangszeit gerade gar keine Behandlungsmöglichkeiten, psychologische oder therapeutische. Und bei mir in der Beratung ist es dann so, dass sie erst etwas später zu mir kommen und ich bei dem Gespräch sie natürlich erstmal aufkläre, warum sie bei mir sind und dass sie, wenn sie über etwas nicht sprechen möchten, auch nicht sprechen müssen. Und dass es aber trotzdem wichtig ist, dass wir versuchen, zumindest die wesentlichen Aspekte aufzuarbeiten, weil es auch wichtig ist, dass wir den richtigen Antrag für sie stellen, damit sie ja in Deutschland bleiben können, weil alles andere hilft ihnen dann leider auch nicht, wenn sie nicht bleiben können. Und dafür haben sie Verständnis, das ist für sie auch sehr wichtig. Und dann arbeiten sie dann auch ganz gut mit. Und zu mir haben sie ein ganz anderes Vertrauen als jetzt zu Behörden oder so. Und weil wir einfach eine NGO sind, parteilich sind, nur auf ihrer Seite stehen und unabhängige Beratung machen. Und dann öffnen sie sich auch anders. Und dann kommt es oft dazu natürlich, dass selbst wenn ich nicht irgendwie selber konkret nachfrage, weil ich gemerkt habe, dass da Trauma im Spiel sein könnte, von sich aus dann auch viele schlimme Sachen, erlebte Sachen erzählen. Ich versuche, wenn das dann zu dieser Situation kommt, weil sie dann oft natürlich auch anfangen zu weinen dabei und manchmal müssen wir das Gespräch auch unterbrechen, manchmal müssen wir einen neuen Termin machen, manche wollen aber fortführen von sich aus, dass ich aber nicht so tief dann da reingehe, sondern das, was ich so mitbekommen habe, reicht dann für meine Arbeit, für die Beurteilung, ob ne, welcher Antrag gestellt werden muss, um sie einfach nicht unnötig zu belasten.
Aber ist denn Deutschland, mal anders gefragt, ist es in der Theorie gut aufgestellt, nachdem der bürokratische Aufwand durch ist, dass dann es Anlaufstellen gibt, gute Betreuungsmöglichkeiten und wie sieht das dann auch in der Praxis aus?
Wenn da irgendwelche Indizien oder Hinweise da sind, dass dann Trauma im Spiel sein könnte. Ich schreibe das auch in meinen Bericht rein immer, informiere dann die Clearing-Einrichtung. Manchmal ist es so, dass sie von sich aus das auch im Alltag in der Clearing-Einrichtung das mitbekommen haben schon. Und manche Einrichtungen haben hauseigene Psychologen. Also zwei unserer Einrichtungen haben das, das Mädchenhaus in Bielefeld und KAP 10 von Nahstiftung. Und dann können sie, wird ihnen angeboten, dass sie ein Gespräch mit den Psychologen führen können. Und viele von ihnen nehmen das dann auch in Anspruch. Und die guckt dann danach, inwieweit man vielleicht so die an Therapeuten und so vermitteln kann, für sie einen Platz finden kann an Kinder- und Jugendtherapeuten. Und dann wird das für die, die dann in Obhut genommen worden sind, Jugendhilfe bekommen, ist die Versorgung medizinische und auch psychologische, pädagogische und so ist etwas besser als die für die Flüchtlingskinder, die im Familienverbund da sind, weil die bekommen Leistungen und medizinische Versorgung und alles auch nur nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
wenn jetzt ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling in Obhut genommen wird, dann wird er dann auch sozusagen in Heim, betreutes Wohnen und weiter aufgenommen. Er wird also dann schon versucht, aus sagen wir, Massenunterkünften dann rauszunehmen, oder sind auch viele in Massenunterkünften weiterhin dann untergebracht?
Das ist unterschiedlich. Also das ist vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Es gibt Bundesländer, wo UMF, die mit 16, 17 Jahren auch in Massenunterkünften für Erwachsene, Gemeinschaftsunterkünfte untergebracht werden, was eigentlich nicht sein darf. Sie müssen kindgerecht von Erwachsenen getrennt auch untergebracht werden. Das ist aber leider immer noch so. Und aber in vielen anderen Bundesländern, Kommunen ist es so, dass sie dann bestenfalls in speziellen Clearinghäusern untergebracht werden und nach Beendigung der Clearingphase, der Klärung des Jugendhilfebedarfs, wird dann geguckt, in welche der anderen Jugendhilfeeinrichtungen sie oder Wohngruppen, betreutes Wohnen oder so untergebracht werden können. Es gibt welche UMF, die auch fälschlich in Erstaufnahmeeinrichtungen, zentralen Unterbringungseinrichtungen für neu eingereiste Asylbewerber unterkommen. Und wenn sie Glück haben, werden sie irgendwann entdeckt vom Personal, selten, eher von Beratungsstellen, die dann eher ein Auge drauf werfen. Und wir Kolleginnen und Kollegen von uns sind darauf sensibilisiert, dass sie da auch gucken nach denen. Und falls ihnen auffällt, könnten UMF sein, dann fragen sie nach und dann wird weitergeholfen.
Wie ist denn dann die rechtliche Situation für UMFs, also wenn sie dann in Obhut genommen worden sind, wenn sie dann einen Platz haben, dann Recht auf Schule, Recht auf Praktikum, Recht auf Arbeit, vielleicht könnt ihr das mal ausführen, auch auf die jetzt bezogen auf die neuen Regelungen, die erlassen worden sind, also vielleicht auch Residenzpflicht, genau, sowas zu, oder Zusammenführung auch von Verwandten, genau.
Ja, das ist das neue Gesetzespaket hat natürlich zu Verschärfungen geführt. Und beschränkt oder erschwert die Integrationschancen von UMF oder jungen Flüchtlingen. Insbesondere betrifft es jetzt auch die UMF aus Albanien, also aus den Westbalkanstaaten. Und letzte Zeit sind auch aus Albanien viele UMF auch gekommen, also aus verschiedenen Gründen, von Blutrachefällen bis hin anderweitige Bedrohung oder so. Und für die ist es jetzt nach dem neuen Gesetz so, dass sie, wenn sie ihren Asylantrag nach dem 31. August 2015 stellen, dann gilt für sie ein Beschäftigungsverbot. Und dieses Beschäftigungsverbot bezieht sich auch auf eine betriebliche Ausbildung. Also die dürfen keine betriebliche Ausbildung auch machen und schulische Ausbildung könnten sie machen, nur die können jederzeit dann aber da rausgerissen werden, abgeschoben werden. Und bei den anderen UMF ist es so, dass sie, wenn sie Regelschule unter 16 sind, haben sie die Möglichkeit, eine Regelschule zu besuchen, weil da Regelschulpflicht besteht. Die aber über 16 sind, da ist es dann schon ein bisschen schwieriger, dass sie entsprechend gut auch bildungstechnisch versorgt werden und auch passende Sprachlernangebote vorhanden sind, in denen die können da auf die Berufsschule gehen. Oft ist es so, dass aber nicht ausreichend Plätze vorhanden sind, dass sie länger auf einen Schulplatz oder auf einen Berufsbildungsplatz warten müssen und dadurch ganz wertvolle Zeit verlieren, gerade in dem Alter, wo sie sich so gut entwickeln können. Und aber die UMF können in der Regel also Schule besuchen, die können auch eine schulische oder betriebliche Ausbildung machen, die dann mit Erlaubnis der Ausländerbehörde, aber in der Regel wird ihnen die Erlaubnis erteilt.
Wie ist es überhaupt? Nehmen wir das Wort Akzeptanz in der Bevölkerung. Gegenüber UMFs, ist das nochmal eine andere Akzeptanz als gegenüber anderen Flüchtlingen? Und inwiefern nehmen denn geflüchtete Personen, jetzt mal abgesehen von UMS, die momentane Diskussion oder das immer kontroverser werdende Thema eigentlich war. Weil ist ja jetzt kontroverser, trotzdem haben wir immer noch viele Willkommensinitiativen. Also, was kann man dazu sagen?
Also meiner Ansicht nach werden die UMF insgesamt besser akzeptiert als die erwachsenen Flüchtlinge oder die Flüchtlinge im Familienverbund. Aber auch bei den UMF wird unterschieden zwischen den guten UMF, den schlechten, je nachdem aus welchem Herkunftsland sie kommen. Ja, Syrien, Irak und Eritrea und sowas, wo es bekannt ist, dass da eben die Sicherheitslage nicht so toll ist, die haben die Menschen mehr Verständnis und dadurch ist mehr Akzeptanz vorhanden. Aber andere Länder wie Bangladesch oder Pakistan oder insbesondere die nordafrikanischen Länder, Marokko, Algerien, Tunesien, aber auch vor allem die Westbalkanstaaten. Aus den Ländern, die UMF, da ist weniger Verständnis und Akzeptanz da. Also das ist vergleichbar wie bei Erwachsenen im Grunde. Das kann man 1:1 fast eigentlich übertragen. Nur dass bei den UMF aufgrund ihres Alters, der Minderjährigkeit und besonderen Schutzbedürftigkeit insgesamt kann man sagen, dass da so ein besseres Verständnis nachvollziehbar irgendwie da ist als gegenüber Erwachsenen.
Und wie kriegen Sie die Diskussion momentan mit?
Ja, das hat sich natürlich durch die ganzen Gesetzesverschärfungen, die so jetzt in so einer kurzen Zeit ganz viele erlassen worden sind, verschlimmert. Auch die Stimmung, die in der Bevölkerung, die sehr kontrovers ist natürlich, überträgt sich natürlich auch auf die Flüchtlinge selber. Also sowohl auf die Erwachsenen als auch auf die UMF. Bei den UMF ist es so, dass die, was ich jetzt zuletzt mitbekommen habe, dass selbst die Afghanischen und so UMF in Panik geraten sind, dass die jetzt alle abgeschoben werden. Und man ist dann damit bemüht, auch sie zu beruhigen. Und dass man sie genauer, konkreter aufklärt. Oft ist es so, dass dann Informationen falsch weitergegeben oder falsch verstanden werden. Aber diese gesamte Stimmung auch, dass auf der einen Seite zwar viele sich auch ehrenamtlich, ne, ein großer Teil der Gesellschaft stark engagiert als im Vergleich vor vielen Jahren. Aber da ist auch auf der anderen Seite eine negative Stimmung, auch eine ziemlich ausländerfeindliche, flüchtlingsfeindliche, menschenfeindliche Stimmung da. Das kriegen sie natürlich auch mit. Und das bleibt natürlich nicht aus, dass sie da dadurch noch mehr Angst haben. Und es hängt davon ab, wo sie leben natürlich, ne, in welchem Bundesland, in welcher Kommune sie leben und wie die Stimmung dann in der jeweiligen Kommune ist. Und das muss man also differenziert betragen. Man kann das nicht so pauschal sagen. Mhm. Aber die Stimmung insgesamt hat sich natürlich verändert stark in letzter Zeit.
Wie reagieren denn die Politik und die Gesellschaft für Sie jetzt auf diese geänderte Stimmung? Also wie schwer bzw. wie leicht macht es denn Deutschland eigentlich Geflüchteten, hier speziell natürlich wieder UMFs?
Also die Politik reagiert durch die ganzen Gesetzesverschärfungen eigentlich in der Form, dass sie dadurch diese negative Stimmung, vor allem die Anti-Haltung gegenüber, teilweise rassistische Haltung gegenüber Flüchtlingen eigentlich noch mehr schüren, weil diese Menschen sich darin dann bestätigt fühlen. Und das vernichtet dann dieses Eigentliche, was gesagt wird, dass man bemüht ist, eine Willkommenskultur zu schaffen. Das ist also das Gegenteil von dem eigentlich. Und daher nicht glaubwürdig, nicht glaubhaft.
Werden aber so Willkommensinitiativen oder Projekte, die sich mit Flucht und Asyl dann auseinandersetzen, zum Beispiel auch Ihre NGO, werden sie dann aber auch von der Politik unterstützt? Oder ist das eher marginal.
Das ist ja marginal. Also da passiert nichts. Also eigentlich müssten, wir sind auch natürlich alle, die auf dem Gebiet arbeiten, sind auch alle überlastet. Und die Arbeit muss aber gemacht werden, weil die sehr wertvoll ist und wichtig ist. Und die Stellen zum Beispiel werden nicht aufgestockt. Es werden keine weiteren, zum Beispiel auch für UMF keine speziellen Beratungsstellen jetzt zusätzlich gefördert. Auch der Bereich, also die Stelle, die ich mache, ist es eigentlich eine volle Stelle. Das reicht aber nicht aus. Deshalb musste ich meine Beratungsform einschränken und bräuchte dringend aber eigentlich Entlastung. Aber wir kriegen auch da keine Fördergelder dafür.
Sind die deutschen Regelungen, kann man das sagen, ist das EU-Norm europaweit oder ist es sogar, also ist es sonst in europäischen Ländern noch sehr viel härter? Also man kennt ja die Bilder, die dann jetzt über den Balkan laufen und dass Ungarn die Grenzen dicht gemacht hat, aber wie sieht das im sonstigen europäischen Vergleich dann aus?
EU-Norm kann man nicht sagen. Auch Deutschland hält sich an vielen EU-Richtlinien nicht. Die werden nicht entsprechend in dem erforderlichen Maße umgesetzt. Nach außen hin hat Deutschland so das Bild, dass alles viel, viel besser ist, so dass im Grunde europaweit das Land ist, ne, was die höchsten Standards für die Flüchtlinge hat, weshalb auch die meisten Flüchtlinge hier hinkommen wollen. Die Realität sieht aber leider anders aus. Und da gibt's weitaus andere EU-Länder, die da Deutschland auch voraus sind. Also Deutschland, kann man sagen, ist Durchschnitt vielleicht.
Okay. Was tut denn die EU an sich als Institution? Ist sie eher hinderlich oder ist sie eher sogar auch, oder ist sie integrativer für die Länder? Was wäre, wenn die EU als Institution dann sozusagen nicht mehr da wäre?
EU tut gar nichts, okay. Ist da und schaut zu und lässt die Menschen in Not dort alleine und die einzelnen EU-Mitgliedstaaten, die überfordert sind. Das ganze, also das europäische Asylsystem, Flüchtlingspolitik, einheitliche Standards für alle, europaweit, das scheitert eigentlich am europäischen, also am Egoismus der einzelnen Nationalstaaten der EU, kann man sagen, weil sie nicht versuchen, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, auch zu ihrem Vorteil, nicht nur zum Vorteil der Flüchtlinge. Und wenn alle nicht mitwirken, mitmachen, kann so ein Konzeptsystem natürlich nicht funktionieren. Und das hat man letzte Zeit ja gesehen und es ist bis heute so. Und es ist immer noch nichts passiert. Und dann muss jedes EU-Land, was wir auch jetzt letzte Zeit gesehen haben, versucht selber irgendwelche eigene Mittel zu finden, Wege zu finden, wie sie für ihr eigenes Land was in die Wege leiten und sich die Lösung von den meisten ist dann abzuschotten, Grenzen zu ziehen und Deutschland hat es dem auch nachgekommen, jetzt so gesehen durch die ganzen Verschärfungen und jetzt diese neue Ideen, was sie da vorhaben und eigentlich ist das einerseits eine Hilflosigkeit, die da ist, aber andererseits ist es so zu kurz gedacht. Also man muss perspektivisch denken und diese kurzgedachte Weise kann nicht funktionieren in dieser Form und insbesondere werden Grundrechte, Menschenrechte dabei enorm verletzt. Und dauernd, weil jeder Flüchtling hat eigentlich einen Anspruch darauf, in Europa auch Asyl zu suchen. Und das wird denen verwehrt. Und das ist ein eindeutiger Verstoß gegen das Menschenrecht.
Kommen wir mal zurück auf Deutschland. Und zwar dann auch in die integrativen Maßnahmen in Schule oder in der außerschulischen Bildungsarbeit. Gibt es denn da spezielle Förderungen? Also wahrscheinlich ist das, kommt das auch immer auf die Schule drauf an, aber gibt es spezielle Förderprogramme, um UMFs dann auch in der Schule zu integrieren oder zu stärken? Empowerment, Stichwort.
Das ist schwierig. Also Schulangelegenheiten sind ja Länderaufgaben und dadurch gibt es keine bundeseinheitliche Regelung. Und in jedem Bundesland wird das anders gehandhabt und die Qualität oder die Angebote hinsichtlich der Förderung auch für UMF oder Flüchtlingskinder sind dadurch sehr unterschiedlich. Der Zugang zur Bildung oder zur Schule und Sprachangeboten und so. Und auch dann müsste eigentlich die Verantwortlichen auf Bundesebene müssten da einheitliche Standards schaffen und einfach in den Schulen mehr Schulplätze schaffen, mehr Kita-Plätze, mehr Angebote machen, dass die Schulen da mit diesem Problem auch nicht allein gelassen werden, weil die Schulen sind oft auch überfordert. Und die Leidtragenden sind dann die Kinder und Jugendlichen, die lange auf den Schulplatz warten müssen, obwohl selbst die, die eigentlich schulpflichtig sind und ein Recht darauf haben, sie müssten aber ihr Recht dann rechtlich durchsetzen eigentlich, was auch als Flüchtling sehr schwierig ist in Deutschland irgendwie seine Rechte hier durch Anwälte und so Gericht durchzusetzen. Und insofern ist dann enormer Handlungsbedarf da, gerade in dem Bereich. Aber das muss auch auf Bundesebene geregelt werden und nicht nur Landesebene und kommunaler Ebene. Es gibt daher nur punktuelle Erfolge, hängt dann von den einzelnen Kommunen ab. Und inzwischen ist es so, dass jetzt Privatinitiativen im Grunde irgendwelche Projekte gestartet haben für die UMF und dadurch so kleine Teilerfolge in bestimmten Kommunen zustande gekommen sind. Aber das ist bei weitem nicht ausreichend. Das muss flächendeckender erfolgen. Und das kann nur mit Hilfe der Verantwortlichen auf Bundesebene erfolgen.
Können Sie denn Lehrerinnen im Umgang mit UMS, ja, so Tipps oder Handlungsanweisungen, je nachdem, also wie können Sie darauf reagieren, ohne dass es dann, dass es dann Überforderung eigentlich ausartet?
Ja, ich würde einfach sagen, dass Sie die UMF im Grunde wie alle anderen Kinder sehen sollen und als eine Bereicherung und dass die einzige Barriere ist, sind die fehlenden Sprachkenntnisse, aber das sollte nicht als Barriere eigentlich angesehen werden, dass die nicht mit in die Schule und Unterricht irgendwie direkt von Anfang an eingebunden werden. Ich selbst kann mich daran erinnern, wie es mir damals persönlich ergangen ist. Ich bin nämlich direkt in die Klasse gekommen und wurde durch meine Klassenlehrerin neben dem eigentlichen Ablauf des Unterrichts immer zusätzlich so ein bisschen gefördert und habe dann dadurch ganz schnell auch die Sprache erlernen können. Weil wenn man gesondert irgendwie ausgegrenzt wird und nicht von Anfang an mit den übrigen Schülerinnen und Schülern am Unterricht teilnehmen kann, dann lernt man auch viel langsamer die Sprache und auch die Teilhabe. Mhm. Daran bleibt auch auf der Strecke und die Integration damit auch. Und also keine Angst haben, einfach machen und positiv sehen.
Also separate Flüchtlingsklassen würden Sie dann auch ablehnen? Also das...
Ich bin dagegen, genau, würde ich eigentlich ablehnen.
Wie ist das denn mit der, nennen wir mal außerschulische Bildungsarbeit, nennen wir es einfach mal Vereinsarbeit. Wenn Vereine ihre Tore öffnen wollen für Geflüchtete, was sollten sie da beachten? Und was mich auch sehr interessieren würde, wollen denn, also oder aus Ihrer Erfahrung her, wollen viele Vereine, also öffnen die sich oder ist das auch eher so, dass man dann sich eher verschließt?
Mein Eindruck ist eigentlich, dass die sich öffnen, weil die Flüchtlingskinder oder UMF sind eine Bereicherung für die. Die meisten von ihnen sind sehr motiviert, auch was gerade Sport angeht. Mhm. Und bringen hohes Potenzial auch mit. Wir haben in Bielefeld zwei Erfolge, die jetzt für die deutsche Meisterschaften im Langstreckenlaufen und so laufen. Diese beiden sind auch als UMF zu uns gekommen. Ja. Die sind, der eine ist inzwischen volljährig geworden, der andere wird jetzt volljährig. Da sind die Vereine auch sehr engagiert. Also die bekommen aber die Chance nur dann, wenn sie die Vereine natürlich sich öffnen und ihnen die Chance geben. Und auch da sollten sie sich vor diesen ganzen behördlichen Blockaden, Barrieren bitte nicht abschrecken lassen. Und die UMF nicht allein lassen mit dem Problem, weil oft ist es so, dass wenn keine Aufenthaltstitel vorhanden sind, Dokumente, dass sie auch schwierig ist mit dem Vereins, mit der Vereinsmitgliedschaft, dass sie auch einen Spielerpass kriegen und solche Sachen. Und da muss man dafür kämpfen einfach und meistens gelingt es auch im Ergebnis und es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben.
Aber wie ist das, wenn man jetzt als nicht ausgebildeter Pädagoge oder Psychologin auf schwer traumatisierte Menschen trifft, dann kann das natürlich auch irgendwann ausbrechen. Mhm. Man ist da nicht drauf gewappnet. Wie kann man da als Einzelner drauf reagieren? Wie kann ein Verein darauf reagieren? Also als Einzelner zum Beispiel bei Willkommensinitiative, wenn man sich da engagiert und dann genau auf... Man ist ja dann meistens dann doch nicht drauf vorbereitet, auch wenn man was drüber gelesen hat oder mal sich unterhalten hat darüber.
Ja, man sollte natürlich dann immer im Hinterkopf haben, dass es, wenn gerade bei UMF, die alleine auf der Flucht gewesen sind und die Fluchtwege oft traumatisierend gewesen sind, muss man immer ein bisschen sensibel damit umgehen und entweder mit den Clearing-Einrichtungen, die da, in denen sie untergebracht sind, oder Jugendhilfeeinrichtungen, mit den Betreuern und so, die sie ja oft auch noch haben, kann man sprechen. Oder man sollte die nicht auf jeden Fall so schnell einfach unbedacht irgendwie auf die Fluchtgründe oder Fluchtweg ansprechen. Also da sollte man schon vorsichtig sein. Wenn die Person von sich aus das erzählt, ist okay, aber ich wäre dann vorsichtig einfach, weil es kommt oft, dass die aus Neugier einfach, was auch verständlich ist natürlich, ne, fragen, ja, wo kommst du her, warum bist du hier hingekommen, und dann möchten sie nicht dran erinnert werden, weil die befinden sich in einer Phase, in der sie versuchen eigentlich das traumatisch Erlebte einfach zu verdrängen, zu vergessen und versuchen nach vorne zu schauen, und das wird dann immer wieder wachgerüttelt, und deswegen sollte man da natürlich vorsichtig sein.
Was sind denn dann eigentlich Ihre konkreten Forderungen an die Politik, an die Gesellschaft? Sie hatten ja jetzt schon einige Kritikpunkte auch genannt. Was sollte man ändern und vielleicht auch einen Zeitraum vielleicht auch benennen? Also ob das jetzt was kurzfristig ist und auch auf langfristige Perspektive hingesehen.
Also eigentlich sind da viele Forderungen an die Politik zu stellen, die auch möglichst kurzfristig umgesetzt werden müssen. Also das Kindeswohl muss von Anfang an und während des gesamten Verwaltungsverfahrens eigentlich immer Vorrang haben und darf nicht nur eine nachrangige Rolle spielen. Ihre Rechte dürfen nicht missachtet, sondern müssen immer gewahrt werden, was leider in der Realität oft nicht der Fall ist. Dazu müssen die Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention und der EU-Richtlinien auch entsprechend umgesetzt werden, die in Deutschland nur unzureichend beachtet werden. Flüchtlingskinder sollten die gleichen Rechte haben wie deutsche Kinder. Die sollten nicht anders behandelt werden, weil Kinder und Jugendliche sind gleich, egal wo sie herkommen, und haben die gleichen Bedürfnisse. Das bedeutet, dass einheitliche Mindeststandards natürlich geschaffen werden und Kriterien entwickelt werden müssen, die auch flächendeckend sein müssen und dann umgesetzt werden müssen. Es dürfen keine unterschiedlichen Clearing-Verfahren in den einzelnen Bundesländern stattfinden. Es müssen möglichst bundeseinheitliche Clearing-Verfahren stattfinden, weil diese unterschiedlichen Clearing-Verfahren führen ja dazu, dass die UMF dann auch unterschiedliche Rechte je nachdem, wie sie dann dort stattfinden, behandelt werden, auch unterschiedlich Rechte und Integrationschancen haben. Und das darf eigentlich nicht sein. Die UMF müssen auch kindgerecht untergebracht werden. Sie müssen eine bessere medizinische Versorgung und pädagogische Betreuung haben. Das auch bundeseinheitlich, was leider nicht der Fall ist. Das hängt immer davon ab, in welcher Kommune man gerade landet und ist willkürlich. Und das kann nicht sein, dass das vom Zufall abhängt, je nachdem, wo man gelandet ist. Erforderlich ist auch ein besserer und einheitlicher Zugang zu Bildung, mehr Schulplätze und passende Sprachlernangebote für Flüchtlingskinder. Für UMF müssen unabhängig von ihrem Aufenthaltstitel Jugendintegrationskurse geöffnet werden, was im Moment auch nicht der Fall ist. Die Wohnsitzauflage zum Besuch von Bildungseinrichtungen zumindest sollte aufgehoben werden. Dadurch sind sie eingeschränkt und können in der jeweiligen Kommune und so nur Angebote wahrnehmen. Berücksichtigung von Bildungsmöglichkeiten müssen bei der Zuweisungsentscheidung erfolgen. Bei schulischer oder beruflicher Ausbildung bin ich der Meinung, sollten Aufenthaltserlaubnisse erteilt werden, dass sie zumindest für diese Zeit eine gewisse Sicherheit haben und planen können, was auch für die Betriebe wichtig ist. Wichtig ist auch ein besserer Zugang zu staatlichen Beihilfen für Ausbildung und Studium, was auch nicht der Fall ist. Und dadurch den UMF dann einfach diese Möglichkeiten versperrt und wertvolle Zeit verlieren. Diese im Moment in vielen Kommunen, Städten stattfindenden entwürdigen Methoden zur Altersschätzung sollten abgeschafft werden und weniger entwürdigende in ihre Rechte eingreifende Methoden können auch eingesetzt werden. Politik und Gesellschaft sollte Flüchtlingskinder insgesamt als Bereicherung wahrnehmen und nicht zwischen guten und nützlichen sowie schlechten und unnützlichen Flüchtlingskindern unterscheiden. Meiner Meinung nach ist Kind Kind, Jugendlicher Jugendlicher, Mensch Mensch.
Nach Ihren Ausführungen und Ihren Forderungen haben wir uns jetzt ein bisschen zur Tradition gemacht, Tradition in Anführungsstrichen nach drei Sendungen, mal so eine Zukunftsperspektive zu erörtern. Gehen Sie eher hoffnungsfroh in die Zukunft oder sind Sie da eher betrübt?
Eher betrübt und ja, hoffnungslos leider. Ich hätte mir gewünscht, dass eigentlich wir in der Asyl- und Flüchtlingspolitik einen Schritt nach vorne machen. Und es ist aber so, dass wir leider noch einen Schritt nach hinten gemacht haben. Weil die Gesetzesänderungen davor waren schon ein kleiner Schritt nach hinten. Und jetzt ist nochmal, sind andere Verschärfungen gekommen. Und das eigentliche Asylrecht als Grundrecht wird dadurch irgendwie ausgehöhlt. Und das ist eigentlich ein Verfassungsrecht auch. Und ich finde das im Moment alles sehr unheimlich, muss ich ehrlich sagen.
Aber in der Diskussion ist ja jetzt schon auch ein bisschen jetzt auch zum Beispiel dem Demokratie-Leben-Programm ja auch schon jetzt eine Diskussion, dass man wieder mehr die Kommunen fördert, auch zum Thema Flucht und Asyl. Also glauben Sie auch, dass da jetzt schon mehr Finanzmittel in dieses Thema fallen oder geht das unter?
Es läuft alles sehr schwerfällig. Selbst in den Bereichen, wo die verantwortlichen Politiker und so die guten Flüchtlinge eigentlich hier behalten und fördern wollen, auch da läuft alles schwerfällig. Und das müsste alles viel schneller eigentlich gehen. Stattdessen wird viel Zeit und Geld darin investiert, wie man die meisten Flüchtlinge so schnell wie möglich von Deutschland abschaffen könnte. Und ja, das ist ziemlich schwierig. Also, und die Verantwortlichen, ich finde so viele Politiker in letzter Zeit auch, ist erschreckend, was die von sich geben in der Öffentlichkeit. Und dann wundert es einem auch nicht, dass das die rechte Stimmung fördert und noch mehr schürt. Und ich hoffe, dass die vielen Menschen aber, die da sich engagieren für Flüchtlinge, freiwillig und viel Kraft und Zeit investieren, dass sie weiterhin dranbleiben, sich nicht entmutigen lassen und sich nicht von der Meinung vieler Politiker, die sie verantwortungslos in der Öffentlichkeit auch von sich geben, nicht beeinflussen lassen, dass sie auch auf die Schiene kommen, zwischen guten und schlechten Flüchtlingen zu unterscheiden, weil das wäre fatal, wenn wir das machen, weil Menschen sind Menschen. Politik ist zwar eine Sache, aber trotzdem muss man immer auf den einzelnen Menschen gucken, weil hinter jedem einzelnen Menschen steckt auch ein Einzelschicksal.
Ich glaube, dem ist auch wirklich nichts hinzuzufügen, außer nur wieder das Obligatorische, wer sich auch weiterhin engagieren will und auch in der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit, der kann auch bei uns auf der Seite www.vielfalt-mediathek.de Broschüren, Handlungsbroschüren zu dem Thema Flucht und Asyl sich anschauen, herunterladen oder ausleihen. Frau Duja, ich danke sehr für das Gespräch und danke auch Ihnen als Zuhörer und Zuhörerin und sage dann bis zum nächsten Mal.
Danke auch.